Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi.
Herzlich willkommen hier bei uns im Fokus Israel. Ich bin Asaf Ze'evi, israelischer Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. In unserem Wochenrhythmus nutzen wir diese Woche für ein Vertiefungsthema. Wir haben immer wieder den Iran erwähnt, in mehreren verschiedenen Zusammenhängen. Es ist die Zeit, dass wir uns die Frage stellen, was will der Iran? Wer den Iran vor der Islamischen Revolution von 1979 nicht kennt, wird vielleicht eine Augenbraue hochziehen. Oder zwei. Zum Beispiel, wenn wir erzählen, wie das iranische Mitglied der UN-Gesandtschaft, die 1947 eine Lösung für den Nahostkonflikt ausgearbeitet hat, aktiv zur Staatsgründung Israels beigetragen hat. Oder wie der Iran der zweite Staat im Nahen Osten war, der Israel anerkannt hat, auch wenn es nur de facto war. Man könnte sich wundern, wenn wir erzählen, dass der Iran eine Vertretung in Israel eröffnete und dann sein Konsularbeamte von der Schweizerischen Botschaft in Tel Aviv aus arbeitete, als die gute Beziehung zum Judenstaat weniger sichtbar werden sollte. Man könnte sich wundern, wenn wir erzählen, dass seit den 1960er Jahren alle israelischen Premierminister den Iran besucht haben, wie auch hochrangige Militärs und Geheimdienstchefs. Gegenbesuche gab es übrigens nicht weniger. Während des arabischen Ölembargos gegen Israel verkaufte der Iran weiterhin sein schwarzes Gold an den Judenstaat, trotz des immensen Drucks der arabischen Welt. Umgekehrt kaufte der Iran israelische Rüstung. Angesichts der Konnotation von Raketen im gegenwärtigen iranisch-israelischen Konflikt hört sich es fast wie ein Witz an, wenn wir erzählen, dass beide Staaten ein paar Jahre lang an einem neuen Raketenprojekt gemeinsam gearbeitet haben. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten blühten auf. Israelische Firmen bauten Straßen und Infrastrukturen für Strom und Wasser. Israelische Berater entwickelten die iranische Landwirtschaft. Diese israelischen Fachleute wohnten oft mit ihren Familien in Teheran. Ja, israelische Familien wohnten in Teheran. Und liebten es. Und jetzt erzählen wir mal eine Geschichte wie aus einem Film. Eines Tages kam der iranische Prinz, Bruder des damaligen Schah, so betitelte man den iranischen König, nach Israel. Er war auf Jagd, auf der Suche nach einem Steinbock mit großen Hörnern. Wild fand er nichts Brauchbares, aber in einem Wildpark sah er einen alten Steinbock, perfekt für die Sammlung des Schah. Dem legendären Leiter der israelischen Naturschutzbehörde, Avram Jaffe, bot der Prinz zwei Mercedes-Wagen. Jaffe wollte lieber zwei Dammhirsche. Der Dammhirsch, der in der Bibel erwähnt wird, wurde zu der Zeit nicht mehr in Israel gesichtet. Jaffe wusste aber, dass im Privatreservat des Schah genau solche Dammhirsche lebten. Die beiden haben sich geeinigt. Als der Mitarbeiter der israelischen Naturschutzbehörde nach Teheran kam, um die Dammhirsche abzuholen, waren der Prinz, der Schah und die gesamte Familie bereits geflüchtet. Es war mitten in der Revolution. Wie alle Israelis musste auch er das Land sofort verlassen. Der Weg zum Flughafen führte am Privatreservat des Schah vorbei. Der Mitarbeiter fand vier Dammhirsche und nahm sie auf dem letzten El Al-Flug von Teheran mit. Seit 45 Jahren werden die Nachkommen dieser Dammhirsche in Israel ausgewildert, so dass die weltgrößte Herde dieser Art in Israel lebt. Eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Über die restliche Geschichte zwischen beiden Staaten kann man das weniger sagen. Aus dem Iran des Schahs wurde die Islamische Republik. Der Schah regierte sein Land diktatorisch. Menschen wurden unterdrückt. Während die Oberschicht in Teheran im Überfluss und weltoffen lebte, lebten viele in Armut. Das Linke und Sozialisten die Entmachtung des Schahs verlangten, ist also nicht verwunderlich. Die breiten Massen, eher konservativ und muslimisch fromm orientiert, hatten mit ihnen einen gemeinsamen Feind, den Schah. Gemeinsam wünschten sie Gerechtigkeit. Die sichere Rückkehr in eine altbewährte Gesellschaftsordnung, die der strenge Islam verspricht, war der Weg, der ein charismatischer Imam bot, Ayatollah Said Rokh Allah Mousawi Khomeini. Der Imam kehrte nach Jahren im Exil in den Iran zurück und wurde dessen oberster Führer. So heißt die formelle Bezeichnung des Mannes, der die Islamische Republik ab der Revolution führt. Die anti-westlichen und unterdessen anti-israelischen Ressentiments waren von Anfang an Teil des Revolutionsprogrammes. In der Gegenwart des neuen iranischen Premierministers hieß kein anderer als Yasser Arafat die palästinensische Fahne am Gebäude, das bis zum selben Tag noch als Sitz der israelischen Botschaft in Teheran diente. Diese Aktion symbolisiert die neue iranische Auffassung, die mit der Islamischen Revolution kam. Israel muss weg. An seiner Stelle sollte es nur ein Palästina geben. Ayatollah Khomeini verstarb 10 Jahre später. Sein Nachfolger war Ali Khamenei. Als oberster Führer kontrolliert der heute 85-Jährige inzwischen über 3 Jahrzehnte alle Staatsorgane, samt Regierung, Parlament, Gericht und Armee. Hier würde sich ein Blick auf das politische System der Islamischen Republik lohnen. Der Iran ist keine reine Diktatur. Eine Demokratie ist er bekanntlich auch nicht. Das iranische politische System ist eine Mischung von beiden. Es gibt freie Wahlen. Paradoxerweise pusht das Regime seine Bürger, geht wählen. Hier sollte man wissen, anders als im Westen ist die Wahlbeteiligung im Iran ein Politikum. Wer gegen das Regime ist, bei Exil-Iranern oft der Normalfall, weil sie selbst vor diesem Regime geflüchtet sind, geht oft nicht wählen. Aus Protest, als Boykott, um dem Regime keine Legitimation zu geben. Und das Regime selbst legitimiert sich dadurch, dass es freie Wahlen gibt und das Volk mitmacht. Die Wahlbeteiligung war dieses Mal auf dem tiefsten Stand seit der Revolution, knapp 40%. Ursprünglich sollte der oberste Führer ein geistliches Amt sein. Die laufenden Detailentscheidungen sollte der Präsident treffen. In einer Bildersprache müsste der Präsident der Schiffskapitän sein und der oberste Führer der Kompass. Oder wenn wir den Staat mit einer Firma vergleichen, ist der Präsident als Geschäftsführer angedacht und der oberste Führer der Aufsichtsrat. Aber im Laufe der Jahrzehnte riss der oberste Führer immer mehr Macht an sich und mischte sich gelegentlich auch im Detail ein. Eine der größten Bedrohungen der Islamischen Republik sieht Khamenei im möglichen Kommen eines iranischen Gorbatschows, der den Iran dem Westen gegenüber öffnen würde. Damit meine ich nicht nur die Eröffnung von McDonald's und IKEA-Filialen, sondern die Öffnung von Türen, durch die, um Himmels Willen, westliche Werte reinkommen könnten. Westliche Werte, das ist genau die Urangst. Die Übernahme westlicher Werte wie Gleichberechtigung, insbesondere der Frau, Pluralismus, Individualismus und Freiheit bedeutet in den Augen der Ayatollahs nicht weniger als der Zerfall der Islamischen Republik. Einen Präsidenten gab es bereits, bei dem die Warnlichter des obersten Führers Khamenei angingen. 1997 wurde Mohammad Khatami gewählt. Bald nach ersten Liberalisierungen meldeten sich Militärs mit einem Brief, in dem sie ihm schrieben, sie seien sich sicher, dass er den Geist der Islamischen Revolution beschützen würde. Falls aber nicht, würden sie wissen, was sie tun müssen. Weitere Liberalisierungen kamen dann nicht mehr. Die Militärs waren noch im Amt. Das bedeutet, dass sie es mindestens mit dem obersten Führer abgesprochen haben oder vielleicht von ihm direkt beauftragt wurden. Vor kurzem wurde Masoud Pezeshkian zum Präsidenten gewählt. In einigen Medienberichten im Westen wurde bereits spekuliert, ob er eher konservativ oder ein Reformist sein würde. Wer Hoffnungen auf einen gemäßigten iranischen Präsidenten hat, darf das iranische politische System nicht ausblenden. Was Israel angeht, es wäre falsch zu denken, alles läge nur in den Händen des obersten Führers, weil der Präsident sowieso nur seine Marionette wäre. Für Israel kommt es auf die Marionette an. Ein Präsident, der ständig schreit, Israel müsste als Krebsgeschwür entfernt werden, das war beim Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad der Fall, sorgt für mehr internationales Verständnis für Israels Drang, gegen das iranische Atomprogramm zu handeln. Ein lächelnder Präsident, der hier und da vielleicht sogar ein paar Aussagen macht, die im Westen als liberal ankommen könnten, lässt dieses Verständnis schwinden. Für Israel ist es besser, wenn ein Wolf kommt, der wie ein Wolf aussieht und sich nicht hinter einem Schafsfell verschleiert. In den ersten Tagen nach seiner Wahl hat der neue Präsident Pezeshkian allerdings bereits für Schlagzeilen im Westen gesorgt. Er will am Anti-Israel-Kurs festhalten. Wir haben schon klargemacht, wer die iranische Politik verstehen will, sollte einen Einblick in den Kopf des obersten Führers suchen. Nicht zu allen Themen bekommt man einen solchen Einblick. Zum Thema Israel aber schon. 2011 veröffentlichte der langjährige oberste Führer Khamenei sein Buch Palästina. Auf über 400 Buchseiten zeigt Irans oberster Führer seine Perspektive auf Palästina und seine Vorstellung zur Lösung. Er fängt bereits mit der Erklärung an: Israel darf nicht existieren. Anschließend wird das Buch zum Vernichtungsratgeber. Khamenei empfiehlt keinen klassischen Krieg. Islamische Stellvertreter sollten das Leben in Israel durch Gewalt unattraktiv machen. Wenn die Juden täglich mit dem Tod rechnen müssen, würden viele von ihnen auswandern. An diesem Zermürbungskrieg sollten keine iranischen Soldaten beteiligt sein. Irans Atomprogramm erwähnt Khamenei nicht, aber es liegt auf der Hand, dass er überzeugt ist. Ein Iran mit einer Atombombe würde Israel ganz anders abschrecken und dessen Möglichkeiten, etwas für seine Sicherheit zu tun, entscheidend schwächen. Khamenei möchte keine zwei Staaten, kein Palästina neben Israel. Nach seiner Vision würde das Land mit allen palästinensischen Autonomiegebieten für 2 Jahre wieder zum UN-Mandat gehen. Dann würden alle, die sich als Palästinenser verstehen, nach Khameneis Rechnung wären es rund 8 Millionen Menschen weltweit, über die Zukunft des Landes entscheiden. Auch Juden, deren Wurzeln in der Region liegen, dürften mitbestimmen. Aber nach seiner Rechnung wären es nur etwas mehr als 2 Millionen. So sei ein Staat im ganzen Land gesichert. Ein muslimisches Palästina. Ohne Israel. Juden mit nahöstlichen Wurzeln dürften als Untertanen, Bürger zweiter Klasse unter muslimischer Herrschaft in diesem Staat sogar bleiben. Woher kommt diese Vorstellung, fragen Sie sich vielleicht? Khamenei selbst schreibt, er sei kein Antisemit. Antisemitismus sei eine rein europäische Erscheinung. Seine Auffassung würde wohl auf islamischen Prinzipien basieren. Eins davon ist, dass jedes Gebiet, das im Laufe der Geschichte von Muslimen kontrolliert wurde, nicht in andere Hände gehen darf, selbst wenn man die Nicht-Muslime dort die Mehrheit sind. Islamistische Karten dieser Art zeigen nicht nur Israel als Land, für das die verpflichtende Rückeroberung durch Muslime gilt. Ganz Indien, ein Drittel von China und Teile Thailands und der Philippinen, Großteile des Balkans und Andalusien gehören ebenfalls dazu. Israel ist aber ein dringender Fall. Aus 3 Gründen. es sei ein Verbündeter der USA und somit des größten Satans, der die Weltherrschaft bestrebt. Israel bekämpfte bereits mehrmals Muslime und ist somit feindliches, nicht-muslimisches Wesen. Und zuletzt, Israel besetzt Jerusalem, die drittheiligste Stadt des Islams. Den Holocaust übrigens leugnet Khamenei. Für ihn ist es nur ein Propagandatrick. Wir sollten auf Khameneis Prägung schauen. Einer der Männer, der ihn bereits in seinen frühen Jahren in seiner Heimatstadt Mashhad beeinflusste, war Ali Shariati aus der Bewegung der gottergebenen Sozialisten. Richtig gehört, diese Gruppe legte den Islam marxistisch aus. Roter Schiismus nannte man die Ausrichtung, die soziale Gerechtigkeit mit Hilfe des Islams bestrebte. Wie im Kommunismus war für sie eine radikale Revolution nötig. Und wie im Marxismus teilten auch sie die Welt in Unterdrücker und Unterdrückte auf. Bei diesem Schema ist der Weg zur Einordnung der Palästinenser als unterdrückte Muslime und Israels als Teil des unterdrückenden kolonialistischen Westen kurz. Ein anderer Mann, der Khamenei beeinflusste, war Said Qutb. Der ägyptische Muslimbruder verwendete Marx Engels Begriff falsches Bewusstsein. Für ihn sorgte der unterdrückende Westen für eine verblendende Ideologie, damit die islamische Welt weiterhin unterdrückt werden kann und die Wahrheit des Islams nicht sieht. Der einzige Ausweg aus diesem falschen Bewusstsein sei der angreifende Dschihad. Qutb beeinflusste auch andere, wie zum Beispiel Osama bin Laden. Das Palästina-Problem, also Israels Existenz, bewertet Khamenei nicht weniger als das wichtigste Thema der islamischen Welt. Israel steht in seiner Analyse nicht alleine da, sondern ist nur ein Werkzeug des größeren Unterdrückers, der USA, die nicht nur die Palästinensern, sondern die gesamte islamische Nation vernichten möchte. Seinen Krieg gegen die islamische Nation führt der Westen, laut Khamenei, auf allen Ebenen. Wirtschaftlich, politisch, kulturell und militärisch. Khamenei empfiehlt, von Israels Taktik, sich als Opfer darzustellen, zu lernen. Nur umgekehrt. Die Palästinenser müssten als Opfer dargestellt werden, Israel als Täter. Diese Psychologie muss auch im Westen verbreitet werden. Das würde Israels Verschwinden beschleunigen. Und Israel muss alternativlos verschwinden. Wer den aktiven Beitrag dafür leisten muss, sind die Palästinenser selbst. Hier kommen die palästinensischen Islamisten dran. Hamas und der palästinensische islamische Dschihad. Die muss die Islamische Republik des Irans unterstützen. Sie und Hisbollah seien keine Terrororganisationen, sondern nur von der Islamischen Revolution im Iran inspiriert worden. Sie sind in ihren Heimaten erwacht und beschützen sie nur. Die wahren Terroristen sind die Israelis oder Zionisten im iranischen Jargon. Die wichtigste Methode in der Bekämpfung Israels sei der Märtyrertod nach Khamenei. Es sei eine Pflicht der islamischen Nation. Für ihn ist man tot, solange man unterdrückt wird. Ein Freiheitskämpfer lebt auch nach seinem Tod. Und die Israelis? Sie sollten aus Angst in die Länder zurückgehen, aus denen ihre Vorfahren kamen. Juden im Ausland sollten Angst bekommen, nach Israel einzuwandern. Während wir im Westen zwischen einer Regierung und der Zivilbevölkerung klar unterscheiden, unterscheidet Khamenei im Falle Israels nicht. Das Volk Israel besteht aus Unterdrückern, Unterdrücker der Palästinenser. Jeder Israeli ist damit ein legitimes Angriffsziel. Gerede über Frieden ist für ihn hohl, eine Verführung des Westens. Jeder palästinensische Führer, der einen Frieden mit Israel schließen würde, sei ein Verräter. Nehmen wir an, dass es zu zwei Staaten käme, auch wenn es nicht gerade realistisch erscheint. Wir müssen annehmen, dass der Iran alles tun würde, um die palästinensischen Dschihadisten zu unterstützen, damit sie das benachbarte Israel weiterhin kompromisslos auf dieselbe Art und Weise bekämpfen, bis es verschwindet. Der Versuch, eine neue Achse mit Israel und gemäßigten arabischen Staaten zu bilden, empfindet Khamenei als tiefe Bedrohung nicht nur des Irans, sondern der gesamten islamischen Nation. Alleine eine wirtschaftliche Kooperation mancher arabischer Staaten mit Israel ermöglicht für ihn nur die imperialistischen Bestrebungen der Zionisten, die islamische Welt zu unterdrücken. Schon alleine das sei ein Hochverrat. Khamenei ist zwar der alleinige Herrscher der Islamischen Republik, aber er handelt aus einem kollektiven Erbe heraus. Wie bei vielen Nationen spielt auch im Iran ein kollektives Trauma eine wichtige Rolle. Der achtjährige Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren kostete das Leben von 400.000 bis 800.000 Iranern und ruinierte die iranische Wirtschaft. Damals fühlte sich die sehr junge Islamische Republik in ihrer Existenz bedroht. Und weil sich die Islamische Republik als einzige wahre Verteidigerin des weltweiten Schiitentums versteht, war in ihren Augen der gesamte Schiitentum in akuter Gefahr. Wenn die Islamische Republik etwas aus diesem Krieg gelernt hat, war es, den nächsten Krieg fern vom iranischen Boden zu halten. Genau dafür setzt der Iran seine Proxy ein. Sein wichtigster Proxy, inzwischen stärkster Vorposten im gesamten Nahen Osten, ist die Hisbollah. Dass die Islamische Republik diesen über viele Jahre aufgebauten Vorposten nicht nur für Gaza verpulvern möchte, macht Sinn. Sie braucht die Hisbollah für einen langatmigen Zermürbungskrieg und für die ständige Abschreckung Israels und der USA vor einem Angriff, zum Beispiel auf Nuklearanlagen im Iran. Denselben Plan verfolgt der Iran mit den Houthi im Jemen und mehreren neueren Milizen im Irak und in Syrien. Und in den letzten Jahren versuchen sie das gleiche Modell in Jordanien und im Westjordanland zu etablieren. Wenn das gelingen sollte, würden sie diese Territorien so an den Iran binden, dass nichts in ihnen ohne iranische Zustimmung durchgesetzt werden könnte. Im Libanon haben sie es bereits geschafft. Nach ihrem Verständnis beschützen sie somit den Islam und innerhalb der islamischen Welt den Schiitentum. Der Iran argumentiert endzeitlich religiös. Er trifft aber die Entscheidungen konsequent rational. Rational ist, einen direkten Krieg gegen Israel und die USA zu vermeiden. Weil der Iran weiß, dass er militärisch Israel und den USA unterlegen ist, ist ein direkter Krieg gegen die beiden das Letzte, was die Ayatollahs wollen. Mit Atombomben in der Hand würden sich aber diese Machtverhältnisse ändern. Auch das ist realistisch.